Hallo und ein ganz herzliches Willkommen zur aktuellen Episode vom NFL Tuesday, eurer wöchentlichen Dosis NFL, die wir für euch aufbereiten, besprechen und euch dann auf die Ohren bringen. Und mit wir natürlich nicht nur ich alleine, sondern der gute Christian. Hallo Christian.
Hi Felix. Hi Felix.
Ich muss dich erstmal fragen, du als Game of Thrones Fan, ich muss ja bekennenderweise sagen, ich bin kein Game of Thrones Fan, wie hast du den Gastauftritt von Aaron Rodgers erlebt?
Ich habe ihn nicht mitbekommen. Also ich musste tatsächlich danach nochmal schauen und habe dann das Video gesehen, das dann natürlich auch massiv über Twitter verteilt wurde und habe dann da gesehen, konnte mich dann aber ehrlich gesagt auch nicht mehr an die Szene erinnern, die das gewesen sein sollte. Also es war ja wirklich ein sehr, sehr kurzer Auftritt und er hat auch irgendwie so gut wie gar keinen Einfluss auf die Handlung gehabt. Anders als es, ich glaube, letztes Jahr in Staffel 7 dann, oder in Staffel 7 müsste das gewesen sein, glaube ich. Da war ja Ed Sheeran, der dann irgendwie am Lagerfeuer mit Arya Stark ein bisschen auf der Gitarre geklimpert hat. Da war das ja schon ein etwas anderer Cameo-Auftritt. Bei Aaron Rodgers war es wirklich, mehr oder weniger einfach nur. Wahrscheinlich hat er irgendwo einen Gefallen eingelöst und gesagt, so, jetzt kann ich mich da auch nochmal verewigen.
Nee, meinst du, er hat jemandem Gefallen geschuldet, oder?
Nee, umgekehrt, er hat ihn eingefordert.
Ich habe nur gesehen, dass er, man hat ihn gesehen, dass er gestorben direkt.
Ja, so alle sind so gestorben. Also das ist
war ungefähr so großartig der Auftritt wie die Saisons der Packers in den letzten Jahren.
Möglicherweise, nee, aber sind ja alle gestorben. Also was die Staffel angeht, im Moment auch nicht so zufrieden.
Okay, kommen wir weg von den Gastauftritten zu hoffentlich gelungeneren Auftritten in der NFL, beziehungsweise wir müssen vielleicht auch erstmal über einen nicht ganz so gelungenen Auftritt sprechen, und zwar Besitzer der Jets hat vor gar nicht allzu langer Zeit jetzt den GM McCagnan und auch den, wenn ich mich jetzt richtig...
Genau, Vice President of Player Personnel, Brian Heimerdinger.
Ja. Beide entlassen, beide gefeuert, am Morgen die beiden informiert darüber, dass sie ihres Amtes enthoben werden, und Adam Gase, der neue Head Coach der New York Jets, als de facto jetzt auch GM eingesetzt, ist damit der einzige Head Coach in der Liga, der offiziell auch, ja Christian, ich weiß, was du sagen wirst, der einzige Head Coach, der in der NFL offiziell auch den Titel des GMs führen wird und darf. Ein, wie ich immer finde, absolut bescheuerter Move, wenn man das so sagen kann, der New York Jets. Denn wenn man das Front Office austauscht mit den, beziehungsweise nicht das Front Office, aber die tragenden Schlüsselfiguren im Front Office, nämlich GM und Vice President of Player Personnel, zu einem Zeitpunkt wie jetzt im Mai nach dem Draft, nach im Grunde genommen dem großen Teil 1 der Free Agency, wir bewegen uns ja jetzt noch so ein bisschen auf Teil 2 zu, der aber natürlich deutlich unwichtiger geworden ist, dann die Leute zu entlassen, nachdem McCagnan ja in dieser Saison das meiste garantierte Geld ausgehändigt hat, mit den New York Jets, gefolgt von den Lions. Wir erinnern uns eben an natürlich Le'Veon Bell, da kommen wir auch gleich noch drauf, weil da gibt es dann natürlich noch direkt die Side-Story dazu, und auch CJ Mosley, den sie geholt haben, sehr, sehr viel Geld in die Hand genommen haben. McCagnan da eben seines Amtes jetzt zu entheben, ist für mich eine Sache, die ich nicht so ganz nachvollziehen kann, weil wenn, dann muss man diese Entscheidung treffen vor der Free Agency, vor dem Draft, nicht eben danach, weil jetzt ist das Team für die kommende Saison zu, sagen wir mal, 98% aufgestellt.
Ja, kann ich nur so unterschreiben. Also ich bin auch wirklich sehr gespannt, was dann am Ende als Grund dafür rauskommt. Bis jetzt gibt es nicht wirklich eine Begründung dafür, abgesehen davon, wenn man sich das Track Record anschaut. Die letzten 3 Jahre waren wirklich unterirdisch. Und ich glaube, 4 Jahre war McCagnan jetzt im Amt. In 2015 ist er, glaube ich, angetreten und hat in der Zeit eigentlich nichts geschafft. 3 Saisons in Folge, mindestens 11 Siege eingefahren. Der Kader ist meines Erachtens jetzt im Moment schlechter, als er in 2015 war. Nicht wirklich gut für einen General Manager. Das einzig Positive ist, dass man möglicherweise seinen Franchise-Quarterback gefunden hat, was dann am Ende natürlich alles wert ist. Ne? Das hatten wir ja auch letzte Woche schon so ein bisschen gehabt, das Thema Bis, wenn man den Quarterback gefunden hat, ist alles gut danach. Ne? Da ist alles damit zu rechtfertigen, was man im Vorfeld getan hat. Und da könnte man theoretisch, ich meine, wer würde nicht in 2000 in dem Draft, wer würde nicht quasi zwei komplette Drafts abgeben für Tom Brady oder zwei komplette Drafts abgeben für nicht Eli Manning, sondern Peyton Manning, wenn man es im Vorfeld wüsste, wie gut sie dann am Ende gewesen wäre, da würde man ja wirklich
auch für kaufen. Auch für Eli, der zwei Super Bowls gewonnen, Christian, unterschlag es nicht immer.
Ach ja, mein Gott. Nein, du hast recht, also ein sehr, sehr merkwürdiger Zeitpunkt am Ende, denn es ist jetzt auch rausgekommen, dass Adam Gase sowohl kein Problem mit CJ Mosley als auch mit Le'Veon Bell hat, aber beiden nicht ansatzweise so viel Geld hätte geben wollen, wie sie dann am Ende bekommen haben. Ich frage mich wirklich, was das soll. Generell bin ich sowieso ein sehr großer Freund davon, dass der General Manager sich den Head Coach aussucht, ne? Und nicht ein Head Coach quasi implementiert ist und dann am Ende ein General Manager gesucht wird, der dann quasi zu dem Head Coach passt oder bestenfalls passt. Denn häufig ist es ja auch so, dass einfach jemand genommen wird und die müssen dann gucken, wie sie miteinander auskommen. Jetzt sieht es im Moment so aus, dass Adam Gase im nächsten Jahr vielleicht noch da ist bei den Jets und dann General Manager kommt. Das passt für mich nicht so ungefähr. Also für mich ist das eher andersrum.
Na, würde man deiner Logik folgen, wäre es ja jetzt okay, er macht jetzt ein Jahr den GM, wie gesagt, große, das die ganz, ganz große Arbeit ist natürlich schon getan und kann dann für die nächste Saison sich einen eigenen GM suchen, der eben nach seinen Vorstellungen und Wünschen oder vielleicht mit ihm eine bessere Beziehung hat, um dann das Team weiter zu formen. Aber ja, klar.
Meines Erachtens der General Manager ist wichtiger.
Ja, der General Manager ist verdammt wichtig und was mich halt daran stört, ist die zu große Einflussnahme des der Leute, die dann eben über diese Position entscheiden. Hier in dem Fall ist es dann der mit dem Titel CEO, Christopher Johnson bei den Jets, der im Grunde genommen auch nur gesagt hat, er hat lange drüber geschlafen und ist dann morgens quasi aufgestanden mit dem Gefühl, nee, jetzt muss ich irgendwie die Reißleine ziehen. Mhm. Im Mai, Mitte Mai. Es ist eine strange Sache. Und dann kommen natürlich auf einmal, ploppen dann die Gerüchte auf, du hast das angesprochen, Le'Veon Bell, Adam Gase mag ihn, aber es gab wohl sehr, sehr viel Ärger dann, als Adam Gase installiert war über die Aktion von McKagan, dass er eben so viel Geld dahin gegeben hat auf die Running Back Position, etwas, was du wahrscheinlich unterstreichen würdest, Christian, und auch für CJ Mosley, den ich als einen großartigen Linebacker sehe, aber natürlich da auch die Frage, auch das ist, passt ja wirklich, Christian, wie die Faust aufs Auge, denn du sagst immer nach Running Back ist Inside Linebacker so ein bisschen das, wo du sagst, da würde ich niemals zu viel Geld hingeben. Und genau das hat McKagan gemacht. Wie gesagt, das meiste garantierte Geld in der Offseason ausgegeben. Ja, es ist sehr schwierig. Also es wird dann wurde sehr, sehr viel berichtet darüber, dass es sehr, sehr viel Streit zwischen den beiden wohl gegeben haben soll. Es gab die Aussagen, dass Adam Gase sowas gesagt hat, wie er ist pissed off von der ganzen Art und Weise, wie das Team gehandelt wurde. Wie gesagt, ich finde den Zeitpunkt total absurd. Ich finde es Quatsch, das jetzt zu machen. Man hätte es machen können, als man meinetwegen Adam Gase installiert hat oder davor oder dann eben ab der nächsten Saison. Was man natürlich sagen muss, du hast es angesprochen, der Track Record von McKagan ist nicht gut. Er hat sehr, sehr viel auch in den letzten Jahren, vor allen Dingen was den Draft angeht, häufig daneben gegriffen. Aber da ist er jetzt auch nicht der Einzige. Also das kann man ihm jetzt auch nicht so sehr ankreiden. Es gibt dann natürlich immer wieder Leute, die Spieler anbringen, wie Darren Lee oder Christian Hackenberg. All diese Fehlgriffe, für die eben sehr hohes Draftkapital genutzt wurde. Auf der anderen Seite, wären sie erfolgreicher gewesen, die Jets, hätten sie ein paar mehr Siege geholt, würde es keinen mehr interessieren, welchen Draftpick du damals für irgendeinen Spieler ausgegeben
hast. Gut, aber dann wären die Draftpicks wahrscheinlich auch besser gewesen. Ne?
Ja, das mag sein, aber ich meine, wir sehen das bei anderen Teams, da kannst du im Grunde genommen bei jedem Team kannst du, wenn du die letzten 10 Jahre dir anguckst oder sagen wir mal die letzten 4 Jahre anguckst, und die Draftpicks analysierst und überhaupt mal guckst, wer von denen ist überhaupt noch in der Liga aktiv, dann kannst du bei jedem Team, jedem GM im Grunde genommen eine Liste führen und sagen, mein Gott, was hat der denn da verbrochen? Von daher schwierig. Ja. Aber klar.
Also es ist halt immer der Fokus auf die ersten Runden. Ne? Und da 2015 mit Leonard Williams, solider Pick an 6, vielleicht nicht unbedingt das, was man sich an 6 erwartet hätte, an Draftposition 6. Danach 2016 Darren Lee und halt Christian Hackenberg, das ist diese ganze Christian Hackenberg-Geschichte, die war natürlich auch ein unheimlich, schlecht aufgenommen in der Öffentlichkeit. Ne? Also ich glaube, hat er überhaupt am Ende überhaupt einmal gespielt, bevor er dann für den Conditional, den ominösen Conditional Seventh Round Pick dann weggetradet wurde.
Ich glaube ja.
Ja, Jamal Adams, ein verdammt guter Safety, den ich auch extrem gerne mag, aber dann kurz wieder die Sache, okay, an sechsten Safety. Ja.
Ja, du kannst jetzt nicht bei jeder Position, abgesehen vom Quarterback, sagen, das ist nicht.
Nö.
Aber es ist, also Jamal Adams ist,
ja auch.
Ist großartig. Also
klar.
ich finde ihn großartig. Er kann aber Karriere haben wie Polamalu oder ähnliche.
Ja. Möglich, ja. Aber das, wie gesagt, das ist ja auch nicht nur das Draftpick-Gedöns, sondern auch die ganze Geschichte, wie man an die Quarterback-Geschichte drangegangen ist. Ne? Man hat irgendwie Fitzy eine Menge Geld hinterhergeworfen in 2016, meine ich. Ist dann hat dann eine wilde Zugfahrt mitgemacht und die dann am Ende auch nicht so gut gelaufen ist mit dem Ergebnis, ich glaube, 2 Interceptions im letzten Spiel gegen Buffalo, das sie gewinnen mussten, wenn ich mich da richtig erinnere.
Hm.
Okay, jetzt habe ich meine...
Ja, da in dem Jahr sind es ja auch 10-10 Siege, 6 Niederlagen gewesen. Also das war ein erfolgreiches Jahr, muss man sagen.
Ja.
Ja. Aber overall, das Talent, was sie immer hatten, und das muss man ihnen natürlich ankreiden, beziehungsweise vielleicht muss man es auch nicht nur ihm ankreiden, sondern auch eben den Trainervorgängern, war halt nie dementsprechend... Also das Talent hat nie dem entsprochen, was sie am Ende der Saison rausgebracht haben an Siegen. Denn da war immer deutlich mehr eigentlich machbar, wenn man sich das reine Talent des Teams immer angeschaut hat.
Ja, das stimmt. Also am Ende ist es wirklich, für mich sieht es im Moment wirklich so aus, als wenn halt GM und Head Coach nicht miteinander klargekommen wären und dass es sich so entwickelt hat, dass da eine Entscheidung kommen musste, dass einer von den beiden quasi gehen muss. Also so wirkt es im Moment für mich. Es ist natürlich massiv schlechte Außendarstellung, sag ich mal. Jetzt kommt extrem viel Häme, wie es halt so üblich ist bei Twitter. Sicherlich halt auch wirklich nicht unverdient, denn das Track Record von McKagan ist meines Erachtens nicht gut. Also zum einen Draft, zum anderen die Quarterback-Suche. Gleichzeitig die Ownership bei den Jets durchaus fraglich. Denn vor 17 Monaten hat man sowohl McKagan als auch Todd Bowles noch eine Verlängerung gegeben. Ne? Also, und ich weiß nicht, ob es vor 17 Monaten unbedingt prickelnd aussah bei der Gangrene in New York. Also insofern, schon komisch. Dass man es jetzt macht, ist sicherlich nicht verkehrt. Denn jetzt hat man mit Sam Darnold den jungen Quarterback am Start, mit dem man hofft, jetzt halt das ominöse Window einzugehen, wo er halt billig ist. Und da kann ich schon mal sagen, es ist, glaube ich, gut, dass man eine Entscheidung getroffen hat. Nur der Zeitpunkt ist sicherlich strange, denn das hätte man meines Erachtens besser irgendwie direkt zu Beginn des Jahres machen sollen. Ne?
Absolut. Wie geht's jetzt weiter? Also wie gesagt, Adam Gase, Head Coach und GM jetzt in einem, mit Sicherheit für ihn auch eine gute Position, weil er jetzt eben all die Macht gebündelt hat. Es wird jetzt aber auch, und das finde ich dann lustig, die Namen, die dann kursieren, die dann vielleicht McKagan ersetzen könnten. Da wurden unter anderem dann Daniel Jeremiah auch genannt, der ja bei NFL Network angestellt ist, beziehungsweise da so ein bisschen die Rolle von Mike Mayock übernommen hatte als der Draft- und Scouting-Analyst, der ja zu den Oakland Raiders gegangen ist als GM, also offensichtlich ist das Sprungbrett, wenn du
neue Pipeline,
genau, den Combine kommentierst mit Rich Eisen
also wenn du Coach werden willst, dann musst du mit Sean McVay reden
und als GM musst du irgendwie, genau, musst du den Combine kommentieren und der Scouting Analyst sein, dann wirst du als GM gehandelt. Weiß ich nicht, ob das jetzt so richtig ist. Ansonsten wird noch ein enger Freund genannt, der bei den Eagles momentan als Vice President of Player Personnel angestellt ist, Joe Douglas. Wir werden sehen. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass sie vielleicht jetzt gar nicht direkt jemanden holen, der als GM eingesetzt wird. Denn der Einzige, der momentan ja auch Kenntnis von dem Team hat und vom Surrounding, ist nun mal Adam Gase und der ist jetzt selber erstmal ein paar Tage da. Also schwierig. Ich könnte mir eher vorstellen, dass sie die Saison jetzt spielen und dann in Ruhe jemanden holen und vorher vielleicht den einen oder anderen, der einfach nur so ein paar Aufgaben übernimmt, aber jetzt nicht offiziell den Titel führt, also im Grunde um so eine rechte Hand.
Klar,
die
Buchhaltung dann mehr oder weniger.
Genau, also der sich um den administrativen Kram kümmert, der oder die vielleicht auch Ahnung hat vom von der NFL, vor allen Dingen von den Verträgen in und dem ganzen Kram, weil das darf man ja nie unterschätzen. Als GM ist man ja nicht nur.
Gibt es ja sowieso, ne? Also bitte? Ich glaube jetzt nicht, also ich glaube nicht, dass es noch viele General Manager gibt, die wirklich Verträge selber zusammenstellen und schreiben. Und ja, gibt halt viele Leute, die dann den GMs auch zuarbeiten, ne? Und was halt wirklich auch nicht zu verachten ist, die wichtigste Arbeit des General Managers ist zu diesem Zeitpunkt, es ist vielleicht nicht so ganz einfach, denn es gibt immer noch den Roster Cutdown, aber da werden halt die 47 schlechtesten Spieler quasi aus dem Team rausgeworfen und dementsprechend natürlich nicht ganz so signifikant dann am Ende, auch wenn man natürlich das ein oder andere Juwel übersehen könnte oder eine falsche Entscheidung treffen kann, aber ja, Vertragsverlängerung und so weiter gibt's natürlich auch während der Saison, aber ja, also ich meines Erachtens ist die Hauptarbeit des GMs liegt halt im Draft und in der Free Agency und die ist halt abgeschlossen jeweils.
Klar, aber er ist natürlich trotzdem, muss er sozusagen als Boss das Ganze übersehen. Natürlich hat er ein Team von Leuten, die sich genau mit den Inner Workings sozusagen in der NFL auskennen, Verträgen, den ganzen Spitzfindigkeiten, über die wir auch in unserer Spezialfolgen immer gesprochen haben. Nichtsdestotrotz, das muss er übersehen, also da muss er drüber stehen und das die Sachen absegnen, denn ohne ihn werden die Sachen nicht durchgenommen, sozusagen durchgezogen. Und da ist es halt die Frage, oder beziehungsweise hilfreich, wenn du dich gut auskennst und wenn du selber auch die NFL verstehst. Das ist, glaube ich, eine wichtige Sache. Und Adam Gase als jetzt neuer Head Coach, komplett neu, viele Erwartungen, New York Media, all das, plus dann jetzt eben noch diese Rolle zu übernehmen, ist, glaube ich, sehr, sehr schwierig. Auch wenn er jetzt die Macht für sich bündeln kann. Nichtsdestotrotz braucht er da auf jeden Fall, wie man so schön sagt, eine rechte Hand, eine Person, die ihm da helfen wird. Und ob es dann Daniel Jeremiah ist oder Joe Douglas, mal schauen. Also ich bin gespannt.
Ja, es wird auch gehandelt, dass die beiden im Tandem sind, weil angeblich sind Jeremiah und Douglas auch selber privat gut befreundet.
Bei Instagram.
Genau, oder bei Snapface. wird sich zeigen. Das Problem ist auch immer die Frage, setzt der Besitzer quasi einen General Manager ein, der den Coach quasi supersedet, also befehlt, weisungsbefugt ist, oder umgekehrt, oder ist es eine Art gleiches Level? Das wird sich dann die Ownership entscheiden müssen, und Woody Johnson und Christopher Johnson. Die, wird eine wichtige Entscheidung sein. Wenn jetzt quasi nur Daniel Jeremiah eingestellt wird, könnte ich mir vorstellen, dass er dann eher so eine Art Galionsfigur ist, denn ich kann mir schwer vorstellen, dass er als noch relativ junger Mann, ich könnte mir vorstellen, dass er so unter 40 ist, in den 30ern und quasi komplett aus den Medien kommt, nicht wirklich Teamerfahrung hat, dann natürlich auch nicht so dieses Auftreten und dieses Durchsetzungsvermögen wahrscheinlich noch nicht hat, wenn er dann als General Manager eingestellt wird. Im Paar mit Joe Douglas könnte das unter Umständen ja wirklich eine nette Kombo werden. Allerdings ist es für mich schwer einzuschätzen. Was ich weiß, ist, dass Daniel Jeremiah beliebt ist bei vielen Leuten in meiner NFL-Twitter-Blase, denn in dem Podcast, den er macht mit Bucky Brooks, den ich persönlich gar nicht ausstehen kann, weil er so ein übelster Patriots-Hater ist. Aber in dem Podcast Moses Dicks, schienen sie immer ordentliche Arbeit zu machen. Insofern, wir werden sehen, aber gut, das ist auch wirklich noch weit in der Zukunft drin.
Christian, ich konnte quasi deinen Schnaufen am anderen Ende hören, als ich gesagt habe, Adam Gase ist der einzige Head Coach, der in der Liga auch GM-Funktion jetzt offiziell hat, denn wir haben das ja schon häufiger gesagt, der gute alte Bill Belichick ist ja im Grunde genommen, auch wenn das nicht auf dem Papier so ist, eigentlich auch der GM der New England Patriots, und das seitdem er da ist. Ganz lustige Stat, in der AFC East haben wir jetzt 19 General Manager und 26 Head Coaches, seitdem Bill Belichick 2000 das Team übernommen hat. Also 19 GMs und 26 Head Coaches haben sich in der Zeit versucht, ihn von dem Thron, da sind wir wieder beim Eingang, zu stoßen und es nicht geschafft, und er als Head Coach und GM jetzt mal so ein bisschen in Klammern dahinter.
Ja. Teams oder?
Ja.
Ja, ich dachte in der jetzt AFC individuelle.
East. Nee, in der
AFC. In der AFC East. Nicht gesagt, oder ich habe nicht zugehört. Sorry.
Wahrscheinlich nicht zugehört. In der AFC East. 19 General Manager, 26 Head Coaches, seitdem Bill Belichick. Der ja übrigens auch, so wie man jetzt, nachdem sie im Grunde genommen fast alle ihre Coaches verloren haben bei den New England Patriots, offiziell jetzt ja auch wieder das, was er auch eigentlich schon so häufig inoffiziell gemacht hat, Defensive Coordinator sein wird.
Ja, das ist noch nicht so ganz sicher, ne? Das beruht auf einem Bericht von Ben Wolin. Und Ben Wolin hatte, glaube ich, gesagt, dass er mit Leuten gesprochen hat, die sich das sehr gut vorstellen könnten. Das Ganze wurde dann aber aufgegriffen von den nationalen Twitter-Leuten. Und die haben dann gesagt, dass das quasi als Bericht berichtet und nicht als Gerücht berichtet quasi. Also da muss man noch so ein bisschen vorsichtig sein. Aber es wirkt natürlich sehr naheliegend, denn das Defensive Coaching-Personal bei den Patriots ist sehr frisch. Denn selbst Bert Bielema ist ja erst ein Jahr quasi dabei. Und ich glaube, der einzige wirkliche Coach mit Erfahrung ist es Steve Belichick, der Vorname?
Du meinst den Sohn, ja.
Ja, genau. Der seit, der ist natürlich schon lange dabei und der weiß relativ gut wahrscheinlich auch, was sein Papa so gerne möchte, aber das ist quasi der längste, erfahrenste Coach und der ist auch noch sehr jung, also insofern deutet vieles darauf hin, dass das Coach Belichick auch das Defensive Play Calling übernehmen wird. Aber wir werden auch da sehen, wie es sich entwickelt.
Aber wo wir da gerade sind, können wir den Bogen ja kurz noch ein bisschen weiterspannen. Vielleicht, wenn ihr dann uns hört mit etwas Verzögerung, könnte es sein, dass Jamie Collins zurück ist bei den New England Patriots. Denn die Gerüchte verdichten sich, dass der gute Jamie Collins Linebacker, der von den Patriots gedraftet wurde, dann zu den Cleveland Browns getradet wurde, jetzt momentan Free Agent ist, zurückkommen könnte zu den New England Patriots, ein Spieler, der damals zu viel Geld verlangt hat keine guten Playoffs hatte, und das hatte Bill Belichick dann dazu bewogen, ihn zu traden. Damals haben sie auch ordentlich was dafür bekommen. Er hat einen großen Vertrag bekommen von den Cleveland Browns. Jetzt könnte er zurückkommen, ein klassischer Move auch, den die Patriots gerne machen, jemanden zurückzuholen, der das schon kennt, die Interna kennt, weiß, worauf er sich einlässt, man weiß ungefähr, was man von ihm erwarten kann, und er ist jetzt ein paar Jahre, nachdem er in Cleveland war, extrem billig.
Genau, damals wurde er für einen Drittrunden-Pick weggetradet, hatte zum einen, damals gab es viel Gerüchte darum, dass er zu viel Freelancing betrieben hat, also quasi, dass er sich nicht an die Anweisung seines Defensive Coordinators, damals Matt Patricia, wenn ich mich nicht recht irre, gehalten hat in Bezug darauf, dass er in die Free Agency geht und dementsprechend natürlich vielleicht ein paar Stats ansammeln wollte. Das war so ein Gerücht, das immer mal wieder durchgekommen ist. Gleichzeitig war das natürlich auch so, er war in seinem letzten Vertrag seines Rookie-Deals, und Bill Belichick, wenn er sich sicher ist, dass er einen Spieler nicht verlängert, ist er gerne bereit dafür, quasi den Compensatory-Pick vorzuziehen, beziehungsweise sich keine Sorgen in der Free Agency zu machen, dass er dann vielleicht den Compensatory-Pick verliert. Ja, jetzt Jamie Collins zurück, nachdem er einen dicken Vertrag bei den Browns bekommen hatte, rausgeschmissen wurde wieder. Ja, wirkt so, nachdem das Interesse an ihm relativ gering war in dieser Free Agency, nicht unbedingt verkehrt, ne? Denn bei den Patriots wird er sicherlich gut spielen können, also die Möglichkeit haben, gut spielen zu können, weil er das System noch kennt von damals.
Und ja, als Rotational Guy, der sich dann vielleicht mit dem jungen Bentley etc. abwechseln kann, auf der Inside-Linebacker oder vielleicht auch Outside-Linebacker-Position, je nachdem, wie er dann rotiert, auf jeden Fall einer, der so ein bisschen Tiefe im Kader generieren kann.
Wirkt auf jeden Fall wieder so ein typischer Bill Belichick No-Brainer-Move, ne? Wahrscheinlich nicht viel Geld dafür ihn ausgeben und gleichzeitig gute Production bekommen am Ende.
Christian, bleiben wir in der Defense. Wir müssen über einige Spieler sprechen, ein paar Spieler-News. Eine erfreuliche oder die erfreulicheren zuerst. Xavier Howard, Cornerback der Miami Dolphins, hat einen neuen Vertrag bekommen. Er ist jetzt der bestbezahlte neue Corner, noch relativ jung mit 25 Jahren. Bei den Miami Dolphins relativ schnell, nachdem er gedraftet wurde, als der Number One Corner sich etabliert, klassischer Shutdown Corner, mit dem man eben sehr, sehr viel arbeiten kann, 1:1, sehr, sehr stark ist, der jetzt mit dem neuen Head Coach Brian Flores im Grunde genommen das darstellen soll, was bei den Patriots in der letzten Saison Stephon Gilmore gemacht hat, eben auf der einen Seite entweder den zweitbesten Receiver 1:1 decken oder sogar den besten, um dann eben auf der anderen Seite Hilfe zu haben mit Safety etc. Wie gesagt, Xavier Howard, 5-Jahres-Verlängerung, 75 Millionen insgesamt im Gesamtvolumen. Ja, eigentlich, was den Markt angeht, klassischer Deal toppt eben das, was vorher der Benchmark war.
Genau, ist trotzdem natürlich nicht der bestbezahlte Cornerback aller Zeiten, denn das Salary Cap wechselt immer und da muss man ja quasi immer so eine Inflation mit einrechnen. Da ist er nicht ganz oben dabei. Ich glaube, es irgendwie in Top 10 war, aber schon, was die besten Deals aller Zeiten angeht, wenn man die Inflation mit einrechnet oder rausrechnet, je nachdem, wie man es nennen möchte. Ja, ein guter Deal für die Dolphins meines Erachtens, denn du hast zum einen sehr guten Spieler und zum anderen einen Vertrag, der, wie es halt so üblich ist, eine hohe Flexibilität bietet, einen sehr geringen Signing-Bonus und dadurch ist der Vertrag sehr gut tradebar, sprich man kann ohne großartig viel Dead Cap den Spieler woanders hinschippern. Gleichzeitig kommst du auch noch relativ zügig bei raus. Also für die Dolphins ein sehr guter Vertrag, für Howard. Ja, dadurch, dass du in 2021 eine Injury Guarantee hast, die in 2020 bereits garantiert wird, auch ein solider Deal, würde ich mal sagen. Also eigentlich schon in Ordnung für beide Seiten.
Absolut. Also wie gesagt, danach 2 Jahre 2021, im Grunde genommen ganz, ganz billiges Out für die Miami Dolphins, dadurch das, was du angesprochen hattest, eben der Signing-Bonus, glaube ich, bei nur 7 Millionen lag. Mhm. Das heißt, das gestreckt ist dann für die Dolphins sehr, sehr billig, sollten sie ihn dann mit dann 28 Jahren loswerden wollen. Weiter im Text, Ezekiel Ansah, Defensive End, vormals der Detroit Lions. Wir hatten letzte Woche, glaube ich, drüber gesprochen, über die noch remaining Free Agents, die es gibt, also die Leute, die noch keinen neuen Vertrag bekommen haben und vor allen Dingen auch einen größeren Namen haben, wo man sich so ein bisschen gewundert hat, ist es jetzt aufgrund der Compensatory Pick Formel bzw. Deadline, dass sie noch keinen neuen Vertrag bekommen haben, wie zum Beispiel auch Dominican Sue. Ezekiel Ansah hat auf jeden Fall jetzt einen neuen Vertrag bekommen. Ehemaliger First-Round-Pick, wie gesagt, der Detroit Lions, ist bei den Seattle Seahawks gelandet.
In der Tat. Ja, wie auch schon vermutet, ein Jahresvertrag, ne? Nicht so viel Cash drin, das liegt halt immer, das sind diese Prove, die jetzt, die tendieren halt auch immer dazu, da ein bisschen weniger Volumen zu haben. Was ich ehrlich gesagt nie so richtig verstanden habe, denn eigentlich profitieren die Teams extrem davon, wenn sie so einen kurzen Vertrag haben, haben die hohe Flexibilität und kaum Garantien, sehr abschätzbares Risiko, aber gut, vielleicht fehlt mir da ein Gedankensprung, damit ich das komplett verstehen kann. Ich werde euch auf dem Laufenden halten, wenn mir dieser Gedankensprung vielleicht irgendwann mal passiert.
Das ist nett.
Oder gelingt. Ja, nachdem sie Frank Clark weggetradet haben, haben sie sicherlich Bedarf dafür gehabt, konnten ihn jetzt sehr günstig ersetzen, vor allen Dingen ohne Draft Value abzugeben. Und bei Ziggy Ansah ist tatsächlich weniger der Skill das Fragezeichen, sondern die Verletzungsanfälligkeit, die er in den letzten Jahren bei den Lions immer wieder gezeigt hat. Insofern gefällt es mir wirklich sehr gut. Also sowohl für Ansah auch, weil er bei den Seahawks Raum hat, um sich zu entfalten, wenn ich es jetzt mal nett formulieren möchte, ja. Schön formulieren möchte.
Sehr schön formuliert, danke.
Und für die Seahawks, die halt wirklich sehr, sehr gutes Flicken anbringen können, zu einem Zeitpunkt, wo ja die Auswahl der Flicken sehr begrenzt ist.
Genau, wir könnten jetzt bei den Seahawks eigentlich bleiben. Ich will aber trotzdem nochmal einen Sprung machen und auf der Defense-Seite eher nochmal bleiben. Denn Talvin Smith, Linebacker der Jacksonville Jaguars, auch kurz nachdem wir unsere letzte Folge für euch veröffentlicht hatten, kam die Nachricht, dass Talvin Smith erstmal aussetzt ein Jahr. Also er hat quasi das Team informiert, er hat dann auch offiziell das verkündet, die Jacksonville Jaguars haben es offiziell verkündet. Talvin Smith, junger, sehr, sehr guter Linebacker, ich glaube 3 Jahre in Folge jetzt, eine Saison mit 100 Tackles, immer wieder Interceptions, ich glaube im letzten Jahr hatte er 2 Forced Fumbles, Fumble Recoveries, also ein extrem athletischer, so diese neue Generation der Linebacker, wie wir sie ganz häufig jetzt in der Liga sehen, dieser Hybrid-Spieler, die im Grunde genommen auch irgendwie Safety spielen könnten, aber Linebacker spielen, unglaublich schnell, unglaublich vielseitig, der in die Liga gekommen ist und dann ziemlich großen Splash auch hatte, zusammen dann auch mit Mike Jack, sehr, sehr gut harmoniert hat, er, und ich weiß es immer noch nicht, korrigiere mich Christian, falls ich falsch liege, ich weiß nicht genau, was der Grund ist. Er hat verkündet, dass er quasi Zeit braucht für sich, um klarzukommen und vor allen Dingen auch für seine Familie. Ich weiß nicht, ob es jetzt eine persönliche, familiäre Situation ist, die ihn dazu bringt, zu sagen, ich setze aus, oder ob es vielleicht irgendwas Medizinisches ist. Ja, auf jeden Fall wird er den Jacksonville Jaguars in der kommenden Saison nicht zur Verfügung stehen. Was darüber hinaus mit ihm passiert, ist noch fraglich.
Ja, in der Tat. Also zum einen, du hast eben erwähnt, 100 Tackles. Er hat in den letzten drei Saisons jeweils 100 Tackles, zwei Interceptions und ein Fumble Recovery geschafft, mindestens. Und in den letzten drei Saisons insgesamt gab es nur 15 Spieler, die das überhaupt geschafft haben in einer Saison. Also sprich, das sind dann halt immer diese extremen Stats, ne? Muss man auch mal ein bisschen vorsichtig sehen. Wenn man die Sachen irgendwie so ein bisschen zuschneidet, dann kann das immer sehr speziell aussehen. Aber von der Qualität her ein verdammt starker Spieler, der sich jetzt zurückzieht. Sehr kryptisch, man weiß nicht. Also ich würde sogar noch einen Fall hinzuziehen. Es kann natürlich auch mal sein, dass jetzt zum Beispiel eine PED-Suspension kommen würde, dass da einen größeren Vorfall gäbe, dass er sowieso gesperrt werden würde, dass man da quasi preemptive sich zurückzieht, ne? Oder dass irgendeine juristische Sache kommt. Oder dass es halt wirklich irgendwelche medizinischen Gründe in der Family gibt, ne? Dass man da sagt, okay, er selbst hat sich dazu geäußert und gesagt, Leute, jetzt dreht doch nicht alle am Rad. Es ist nur Football, mehr oder weniger, so hat er es genannt. Finde ich tendenziell auch durchaus eine vernünftige Einstellung, denn ja, es gibt halt auch, Football sollte für Footballspieler nicht nur das Einzige sein, wenn sie denn noch andere Interessen haben, und das beweist er hier. Nun wissen wir nicht warum. Er hat auch wirklich kein Interesse, weggetradet zu werden, zumindest sagt er das, möchte auch seine Karriere in Jacksonville beenden, so nennt er es, aber was das am Ende auch immer wert ist, wissen wir ja auch, ne?
Genau, also wie gesagt, um das vielleicht nochmal so ein bisschen freier zu zitieren, was er eben sagt in seinem Statement auch, um der zu sein, der er auch sein möchte, und um funktionieren zu können, muss er sich eben Zeit nehmen für seine Familie, für sich selber, für seine Gesundheit. Da sollten wir nicht zu viel spekulieren. Es kann, wie gesagt, alles Mögliche sein. Und in dem Moment dann die völlig richtige Entscheidung von ihm für die Jacksonville Jaguars, natürlich ein herber Verlust, weil, wie gesagt, du hast es angesprochen, ein großartiger Linebacker, junger Linebacker, der sehr, sehr viel einfach kann, gegen den Lauf stark war, der auch im Grunde genommen in den Nickel- und Dime-Packages die Slot-Receiver decken kann. Also die Spiele, die ich von ihm gesehen habe, das war wie immer wieder erstaunlich, wie stark er da auch ist, in dem Bereich Spieler, Receiver zu decken, Tight Ends etc. Also wirklich ein sehr, 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 sehr guter Spieler, der den Jacksonville Jaguars auf jeden Fall fehlen wird.
Eine Sache würde ich dazu noch erwähnen wollen, ja. Und zwar ist auch berichtet worden, dass Doug Marrone und ich glaube auch, Tom Coughlin, genau. Der Name fällt mir immer wieder aus dem Kopf raus. Beide nicht mit ihm gesprochen haben im Vorfeld. Also sprich, dass sie mehr oder weniger geblindsided wurden.
Na gut, das ist ja mittlerweile Standard. Ne? Das hat Gronk ja auch so gemacht, beziehungsweise er hat vorher 5 Minuten vorher angerufen, bevor er bei Instagram seinen Post abgesendet hat.
Ja, gute Arbeit, wenigstens angerufen. Übrigens, Gronk ist der Grund, warum wir einen Tag zu spät heute dran sind. Denn wir waren gestern in Miami auf seinem Boot und haben mit ihm seinen Geburtstag gefeiert.
Genau. Unter anderem. Und wir waren sowieso spät, weil vorher waren wir noch bei der Graduation-Feier von Julian Edelman, der es nach 14 Jahren geschafft hat, das College abzuschließen. Wofür andere 3 Jahre brauchen. Na, okay. Ja klar, das kann natürlich sein. Also, aber auch das ist immer so eine Frage. Ich weiß auch nicht. Es ist natürlich schöner oder der vielleicht eher nettere Weg, das vorher zu kommunizieren, aber im Grunde genommen ist der Spieler ja auch nicht verpflichtet, das zu tun.
Nee, aber für mich ist das immer ein Beispiel auf eine gewisse Dysfunktionalität, also ein Hinweis auf eine
Oder einfach die Sache, dass er die Entscheidung für sich getroffen hatte, nicht irgendwie noch bequatscht werden wollte und einfach sagen wollte, ich muss jetzt hier die Reißleine ziehen, ich muss jetzt sagen, für mich, das geht nicht mehr, auf welche Grundlage auch immer er diese Entscheidung getroffen hat, und dann zu sagen, das war's jetzt. Weil sobald er sich dann wieder in das Gespräch begibt, natürlich mit jemandem wie Tom Coughlin, mit Doug Marrone, die jetzt auch eine relativ autoritäre Art und Weise an den Tag legen, ist es vielleicht auch für ihn dann schwierig, als junger Spieler das dann zu rechtfertigen. Oder,
das stimmt. Aber was mich halt nur wundert, ist, dass sie wirklich, so wie es dargestellt wurde, aus allen Wolken gefallen sind und gar nicht überhaupt darüber nachgedacht haben oder es gar nicht auf dem Schirm hatten, dass Stephen Smith diese Gedanken pflegt, quasi ein Gap Year zu machen, ne? Also ein Sabbatical einzulegen. Das ist halt etwas, das für mich schlecht aussieht.
Ja, klar. Aber
denn wenn die Spieler halt nicht das Vertrauen haben, quasi das Front Office auf diese Dinge anzusprechen, naja, ich würde meine Organisation nicht so haben wollen, dass die Spieler nicht in diesen Situationen quasi auf das Front Office zugehen.
Aber das kannst du ja nie wirklich verhindern. Ich meine, die gleichen Worte hörst du jedes Mal, wenn ein Spieler gesperrt wird für 10 Spiele. Wegen PED oder was auch immer. Dann sagen die Verantwortlichen, Head Coach, GM etc., Vice President, sagen alle, oh mein Gott, das kommt für uns überraschend, das hätten wir jetzt ja niemals gedacht. Da denke ich mir auch immer so, naja, das ist so wie, wenn irgendwo Doping draufkommt. Ja, das
setzt sich für mich ein bisschen anders zusammen, aber egal.
Egal.
Egal, wir wollen ja auch nicht immer nur schlecht über
alle reden.
Das reden.
dann kommen wir wieder zurück zu den Seattle Seahawks, denn auch da hat sich einiges getan, nachdem es alles eigentlich so gut aussah mit der Verlängerung für Russell Wilson, ist einiges anderes da noch passiert. Die letzten beiden Steine sozusagen aus dem großen Super Bowl Team haben nun auch das Team verlassen, beziehungsweise wurden entlassen. Erster Linie ist da natürlich zu nennen Doug Baldwin, Wide Receiver, undrafted aus Stanford, der jetzt seine Karriere beendet. Er wurde entlassen und hat jetzt eben auch offiziell seine Karriereende verkündet nach 9 Saisons. Mit wirklich erstaunlichen Zahlen, wenn man das sich anschaut als undrafted Wide Receiver. 493 Catches für 6563 Yards und 49 Touchdowns. Vor allen Dingen die 2015er Saison, als er wirklich extrem gut gespielt hat. 14 Touchdowns hatte, über 1000 Yards. Auch die Saison davor über 1000 Yards. Ich glaube auch in den beiden Jahren in den Pro Bowl gekommen ist. Eine großartige Saison, wie gesagt, natürlich 2013 den Super Bowl gewonnen mit den Seattle Seahawks und für Russell Wilson das Security Blanket gewesen, vor allen Dingen in den letzten Jahren, als es in der Offense so ein bisschen ins Stottern geraten war, als man so ein bisschen den Umbruch hatte, Marshawn Lynch weg war, da war Doug Baldwin wirklich die personifizierte, nicht nur Touchdown-Maschine, sondern natürlich auch Third-Down-Conversion-Maschine und für Russell Wilson ein ganz, 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 ganz wichtiger Spieler, der, wie gesagt, jetzt aufgrund von mehreren Verletzungen von den Seattle Seahawks erst entlassen wurde und dann jetzt eben auch sein Karriereende verkündet hat.
In der Tat. Ja, da gibt's so ein, also viel muss ich da eigentlich gar nicht mehr zu erwähnen, denn du hast wirklich eine schöne Abschiedsrede gehalten. da gibt's noch so ein nettes technisches Ding quasi in der NFL, dass Doug Baldwin, obwohl er jetzt keine Garantien mehr in seinem Vertrag drin hatte, trotzdem das Anrecht auf ungefähr 1,2 Millionen Injury Protection quasi hat, die Spielern garantiert sind, wenn sie eine gewisse Anzahl an Saisons schon hinter sich gebracht haben und dann aber halt auch verletzt quasi gecuttet werden, obwohl sie keine Injury Guarantees mehr haben. Aber diesen Teil liegt halt nur bei 1,2 Millionen. Deswegen nicht so wirklich bekannt. Ja, nur.
Nur. Ist kaum was. Also es wird ihm nicht auffallen auf dem Kontoauszug. Das geht unter. Und dann
allerdings
haben
muss er das auch quasi einfordern. Ne?
Das ist auch nicht so leicht. Und dann gibt es noch eine Person, die war so ein bisschen ins Hintertreffen geraten, Christian, weil im Grunde genommen schon länger klar war, dass er nicht mehr zurückkommen kann, auch aufgrund von Verletzungen, vor allen Dingen Kopf-Nacken-Bereich. Cam Chancellor, der auch einer der letzten war aus diesem Super Bowl-Team von 2013.
Genau, ja, er hinterlässt noch ein bisschen mehr Dead Money. Ich glaube, um die 10 Millionen jetzt in diesem Jahr für die Seahawks. Das ist halt auch Football, ne? Und Cam Chancellor war jetzt auch einer, der gerne etwas härter gehittet hat. Ich will jetzt nicht unbedingt da direkt den Vergleich ziehen, aber wie war das, glaube ich? Ich glaube, dass er Paralyse, ist das ein deutsches Wort?
Ja.
Ja, oh, cool. Paralyse riskieren würde, wenn er quasi weiter Football spielen würde. Und dementsprechend wird er da wahrscheinlich auch nicht zu lange drüber nachgedacht haben.
Ja, auch eine Sache, die mich so ein bisschen gestört hat. Klar, Cam Chancellor, ein großartiger Spieler, aber in den ganzen, so was man jetzt so in den Medien und dann natürlich immer diesen Highlight-Videos, in diesen kurzen Clips und so, wird immer wieder darauf verwiesen, wie stark er das, was du angesprochen hast, eben gehittet hat. Und nirgendwo wird da mal vielleicht der Vergleich gezogen oder beziehungsweise versucht zu schauen, ist das vielleicht auch ein Grund dafür, dass er relativ früh dann jetzt auch seine Karriere beenden muss und vor allen Dingen auch überraschenderweise seine Karriere beenden muss. Nicht, weil er unbedingt sein Spiel schlechter geworden ist, sondern einfach, weil die Gefahr von Lähmung besteht und er deswegen zurücktreten muss. Das finde ich dann immer so ein bisschen schwierig. Also er war für mich auch nicht nur einfach nur ein Hard-Hitting Safety, sondern er war ein sehr, sehr guter Safety, der zusammen mit Earl Thomas eins der besten Safety-Duos gebildet hat, das wir in den letzten 10, 15
zeitweise auch definitiv das Beste in der Liga, ne?
Ja, gesehen haben. Und er war nicht nur der, der die Spieler sozusagen ausgenockt hat. Sein Spielstil, der ihn natürlich dann so berühmt gemacht hat, ist muss man in Korrelation setzen zu den Verletzungen.
Und der schwarze Visor.
Und der schwarze Visor. Und das auch mal in Korrelation setzen zu eben den medizinischen Befunden, die wir haben bei Cam Chancellor, die ihn, wie gesagt, jetzt dazu zwingen, eine wirklich sehr, sehr erfolgreiche Karriere, wenn auch dann vielleicht ein bisschen kurze Karriere zum Ende kommen. Wie gesagt, ich finde es schade, ich habe ihn immer sehr, sehr gerne gesehen und insgesamt glaube ich auch für viele Fans von den Seahawks sehr, sehr schwer jetzt diese ganzen Nachrichten zu verkraften. Wie gesagt, einzig Russell Wilson ist noch da von dem Team, das den Super Bowl geholt hat, das für viele Jahre die NFL so dominiert hat. Klar war es von Anfang an absehbar, dass dieses Team so nicht zusammen bleiben kann, eben aufgrund der Tatsache, dass sie eben im über den Draft sich eben aufgebaut haben und dass Spieler irgendwann mehr Geld verlangen. Aber nichtsdestotrotz ist es sehr, sehr schade, gerade diese Größen jetzt alle gehen zu sehen. Vor allem Legion of Boom. Okay, wir haben noch die Linebacker, sind noch da, aber ansonsten alles so ein bisschen auseinandergezogen worden.
Definitiv.
Christian, ein, zwei Sachen haben wir noch. Wir können noch mal kurz, beziehungsweise das würde ich noch gern anbringen. Ich habe mich sehr geärgert über Richard Sherman, passt jetzt auch zum Thema Seattle Seahawks, den ich eigentlich sehr, sehr gerne mag, sowohl auf dem Platz Richard Sherman als auch vor allen Dingen das, was er abseits des Platzes macht, was er so ein bisschen auch für die Spieler macht, die Vertragssituation so ein bisschen, wofür er sich einsetzt, wo er so ein bisschen mitkämpft, ob das jetzt immer alles richtig ist, sei dahingestellt, aber er ist ein sehr, sehr aktiver Spieler, von dem ich eigentlich auch mehr erwartet hatte, denn er hat sich jetzt zu Nick Bosa geäußert, denn wir hatten das in dem Draft Recap von uns hier vor 2 Wochen besprochen. Nick Bosa, ein Spieler, der rassistisch-homophob ist und in die Liga gekommen ist jetzt mit dem zweiten Pick zu den San Francisco 49ers und das im Grunde genommen kein Gehör gefunden hat, sein ganzes Anbiedern an Trump und die rassistischen und homophoben Strömungen. Richard Sherman wurde auf jeden Fall darauf angesprochen, da er sich ja auch immer gegen solche Sachen gestellt hat, zu Recht, und hat jetzt aber einen Rückzieher gemacht, indem er gesagt hat, solange Nick Bosa auf dem Platz liefert und immer zum Quarterback kommt, also sprich den Quarterback oft genug sackt, ist das alles soweit okay. Oder interessiert es ihn nicht weiter?
Genau. Das ist natürlich schlussendlich den Status quo, den Richard Sherman da beschreibt. Es ist halt nur wirklich ein bisschen schade, dass, er ist auch in einer schwierigen Situation da. Ich meine, wenn er jetzt quasi so ein Fass aufmachen würde im eigenen Team, ist es natürlich auch so, dass es ihn relativ schnell wahrscheinlich an den Kragen gehen würde, denn im Moment ist es so, dass dass besser auf ihn verzichtet werden kann als auf Nick Bosa, den sie jetzt gerade an Nummer 2 overall gedraftet haben. Dementsprechend vielleicht verständlich, dass es ihm dann nicht so leicht fällt, da dieselbe Linie weiterzufahren und sich kritisch öffentlich zu äußern. Also er ist einfach nicht in der Machtposition drin. Auf der anderen Seite, ist es natürlich, man würde sich halt was anderes erhoffen von Spielern, wenn sie halt so reden, und dementsprechend, ist es halt so, wie es ist.
Absolut.
Also ich finde es halt wirklich sehr schwierig, denn er ist halt jetzt nun mal in dem Team und er wird die nächsten 4 Jahre dort oder die nächsten 5 Jahre höchstwahrscheinlich nicht aus San Francisco weggehen. Es kann natürlich, ja, wie gesagt, es ist
Ich fand es halt einfach schade von Richard Sherman, der sich da sehr aus der Affäre zieht. Wäre Nick Bosa, so kann man, gehe ich jetzt mal von aus, von bei einem anderen Team gedraftet und man hätte ihn darauf angesprochen, hätte er sicherlich anders reagiert. Finde ich nicht cool.
Ja, das ist auch so ein bisschen so häufig die Kritik und ich war mir da auch nie so ganz sicher, ist Sherman jetzt wirklich so ein mehr so posig unterwegs? Verstehst du, was ich meine? Mhm. Also die Dinge, die er tut, macht er das, um sich selbst darzustellen oder macht er das quasi mit einer guten Intention dahinter und das ist der Beweggrund dafür. Das ist wieder mal so ein Beispiel, wo man sagen kann, okay, er macht das, um sich selber darzustellen. Ich habe genug andere Beispiele gesehen, wo man dachte, okay, er macht es nicht, um sich selbst darzustellen. Also für mich ist es immer noch schwierig, Sherman wirklich komplett gut einzuschätzen.
Wen auf jeden Fall die New England Patriots gut einschätzen können, ist Benjamin Watson, Tight End von den Patriots, damals in die Liga geholt. Dann war er bei den New Orleans Saints zuletzt, hat dann sein Karriereende verkündet, aufgrund der Tatsache, dass der gute Rob Gronkowski in den Ruhestand gegangen ist, haben die Patriots so ein bisschen jetzt wieder an Tight End Ben Watson ihn versucht zurückzuholen und haben es jetzt auch geschafft. Er kommt aus der Sportrente zurück, um nochmal bei den Patriots es zu versuchen und kommt da in die illustre Runde von Tight Ends, die Patriots jetzt alle an Bord haben.
ASJ!
Ja, Austin Seferian Jenkins, Entschuldigung, und einige andere, Lacosmus kann man noch nennen. Ansonsten ist der Tight End Part bei den New England Patriots natürlich durch den Weggang von Rob Gronkowski relativ namenslos. Durch Benjamin Watson kommt jetzt auf jeden Fall ein Altbekannter zurück, der ja auch nicht schlecht gespielt hat in den letzten Jahren. Also mit Sicherheit in meinen Augen, was die körperliche Sache angeht, weiter ist als beispielsweise Leute wie Antonio Gates. Und von daher vielleicht nochmal für die Patriots was erreichen kann.
Ja, wenn er, ich meine, 400 Yards ist so das Karriereminimum, das er im letzten Jahr auch erzielt hat, obwohl nicht ganz 2013, 2014, aber wenn er für die Patriots nochmal 400 Yards fangen würde, könnte man, glaube ich, sehr zufrieden sein mit dem Signing.
Absolut, die Patriots, die sich ja auf die Gronk oder ja, die Gronk-lose Zeit umstellen müssen, was ihre Offense angeht und da natürlich Josh McDaniels sehr gefragt ist, ist es natürlich hilfreich, jemanden zu holen, der Tom Brady schon ein wenig kennt, der das System ein wenig kennt und einfach auch mit seiner Erfahrung, glaube ich, da sehr, sehr viel bringen kann, weil die Patriots ansonsten relativ unerfahren sind, wenn man jetzt mal von Austin Seferian Jenkins absieht auf der Tight End Position. Christian, es gibt News zu den Carolina Panthers.
Ja, so ein bisschen.
Christian McCaffrey hat gepumpt.
Ja, genau. Er will ordentlich zulegen. Ja. Das sind so diese typischen Off-Season-Storylines. Wir werden am Ende sehen, wie es dann aussieht, ob es was bringt oder nicht. Ob er nicht dadurch dann vielleicht auch ordentlich Quickness verliert und die dann vielleicht nicht so schön ist. Aber das, worauf wir hinaus wollten, ist, dass die aktuelle Staffel von All or Nothing dieses Jahr sich um die 2018er Panthers drehen wird. Was die andere Nachricht, die Panthers haben irgendwie ein riesiges Tax-Break von $120 Millionen oder so bekommen in South Carolina, weil sie da eine Training-Facility aufbauen. Das war die andere Nachricht dazu.
Ich finde jetzt All or Nothing spannender, weil ich das in den letzten Jahren immer ganz gerne mal geguckt habe.
Ja, den Tax-Break, denn ich denke mir da wieder so, what the fuck, aber ja gut, okay. Carolina Panthers letzten Jahr, die waren jetzt... Ja, es ist so ein bisschen schwierig, wenn der Quarterback nicht mehr so ganz körperlich auf der Höhe ist dann. Ne? Ich weiß nicht, ob die Staffel so spannend wird, aber anschauen werde ich sie mir natürlich auch. Und du hast recht, das war schon interessant die letzten beiden Jahre. Ne?
Genau, Hard Knocks ist leider bisher noch nicht bekannt, welches Team es dieses Jahr sein wird, nachdem ja die Browns letztes Jahr da einen sehr, sehr großen Erfolg zumindest hatten. Und das Ganze ja sehr ansteckend war, wie Jarvis Landry gerne immer gesagt hat. Blessed, contagious. werden wir mal schauen, wer das wird. Auf jeden Fall All or Nothing bei Amazon Prime mit den Carolina Panthers dieses Mal. Ich glaube, du hast noch ein, zwei Sachen, Christian.
Eine habe ich noch, und zwar die Draft Lottery. Nachdem wir, ich weiß nicht, ob wir letztes Jahr oder vor 2 Jahren, als wir angefangen haben, darüber mal gesprochen hatten, da hatten wir auch eine Diskussion darüber. Hm. Ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, war dein Standpunkt, dass du die Reichen nicht noch reicher machen wolltest durch eine Draft-Lotterie. Muss ich dir auch zustimmen, aber wir haben damals, glaube ich, darüber diskutiert, dass komplett alles in den Lostopf geworfen wird. Und ich hätte jetzt eine neue Idee. Ist jetzt nicht so mega ausgearbeitet und auch nicht so mega kreativ, und ich bin mit Sicherheit auch nicht der Einzige.
Gut, dann sage ich aber kurz mal für alle, die sich fragen, Draft Lotterie ist quasi das, was in der NBA stattfindet, sprich, was gestern stattgefunden hat.
Genau. Wer hat nochmal gewonnen?
New Orleans Pelicans.
New Orleans Pelicans. Ach ja, okay. Ja,
die dann wahrscheinlich Zion Williamson mit dem ersten Pick holen werden von Duke. Und alle New York-Fans haben sich gedacht, mein Gott, wir hatten so gehofft, diesen Spieler von Duke zu bekommen. Und wen haben wir bekommen? Den anderen Spieler von Duke.
Nehme Hast ich du doch. Das Video von Stephen A. Smith gesehen?
Nee, habe ich nicht gesehen.
Der hat irgendwie 2 Minuten lang eine Mischung aus Fluchen und Weinen abgeliefert am Mikrofon und dafür gebetet, dass die Knicks doch jetzt endlich mal, was hat er, ich glaube, er hat gesagt, er ist 55 Jahre alt und hat noch, als er 5 Jahre alt war, hat er die letzte Meisterschaft der Knicks gesehen, und es muss doch jetzt mal was passieren, und bitte betet doch alle, ob ihr Christen, Juden, Muslime oder sogar Buddhisten seid, kniet euch hin und betet oder so.
Ja, alle wollten Zion Williamson haben.
Ist es nicht Zion Williams?
Williamson,
okay, gut. Ja, wird wohl nichts.
Wird wohl nichts. Der geht jetzt wahrscheinlich nach New Orleans.
Ja, kann man von ausgehen. Aber ich muss sagen, mir gefällt die Idee dieser Draft Lottery, denn das Problem ist einfach Tanking in der NFL.
Aber das
nie tankt ein Team in der NFL. Tanking als Konzept ist, glaube ich, auch nicht anerkannt in der NFL. Also ich glaube, wenn du Roger Goodell fragst, ob er weiß, was Tanking ist, dann weiß er es nicht. Verweist an die Waffenlobby oder an die Rüstungsindustrie und kann da selber nicht wirklich weiterhelfen. Aber Fakt ist, Teams werden belohnt, wenn sie schlecht abschneiden. Das finde ich falsch. Ich finde halt, Teams soll geholfen werden, wenn sie schlecht abschneiden. Aber dieses Belohnen, ist einfach das, das ich nicht gut finde.
Wie willst du ihnen denn helfen? Also es gibt ja auch Teams,
ja, die durchaus zu den, also genau, das ist die Sache. Also ich will nicht sagen, okay, dass jetzt selbst ein Team, das den Super Bowl gewonnen hat, den ersten Pick overall bekommen könnte. Bin ich kein großer Fan von. Aber was hältst du denn davon, wenn man quasi den Draft in 3 Teile einteilt? Platz 1 bis 10. Die Teams, die am schlechtesten abgeschnitten haben, kommen in den Lostopf und würfeln die Top 10 quasi aus, und dann Platz 11 bis 20 die nächsten 10 Plätze, und dann die Playoff-Teams kriegen die nächsten Plätze. Dass du die Lotterie quasi so aufsplittet und dass du dann halt 3 Tiers hast, also 3 Ebenen quasi von Teams, die dann den entsprechenden Pick bekommen können. Aber so hast du halt nicht die Chance, dass ein Team sieht, okay, da ist der Quarterback-Prospect, den wir super gut finden, und deswegen spielen wir jetzt dieses Jahr extra schlecht.
Ja, ich weiß es halt nicht. Also für mich hat da dieses Tanking hat halt nur nie funktioniert im Grunde genommen. Denn ja,
Indianapolis Colts?
Ja, aber haben die Indianapolis Colts wirklich getankt, oder waren sie halt einfach nur in einer scheiß Situation, als Peyton gegangen ist? Oder Peyton nicht mehr konnte, weil
also die Indy hat getankt. Die haben doch extra so einen absoluten ich weiß nicht mehr, welcher Quarterback das war.
Dan Orlovsky.
War das Dan Orlovsky?
Der hat zumindest da gespielt dann, ja. Ja,
aber
natürlich,
ich weiß nicht, ob das in dem Jahr war.
Aber ich meine halt, ihre Intention war bestimmt nicht vorher, okay, wir tanken jetzt, sondern die Situation hat sich halt einfach so ergeben durch gewisse Umstände. Ich glaube
ja,
auch.
Gut, aber es kann ja auch in der Saison, du kannst ja auch nach Woche 4 sagen, so, okay, jetzt versuchen wir nicht mehr zu gewinnen, ne? Und das ist ja auch nicht gut.
Ja, ich glaube halt einfach, dass dieses Konzept des, wir wollen nicht mehr gewinnen, ist relativ schwierig durchzusetzen bei einem Kader mit sehr, sehr vielen Spielern, dass du wirklich alle auf Kurs hältst, indem du sagst, wir gewinnen nicht mehr. Und ich habe es jetzt auch noch nie von Spielern gehört, die dann nachher, wenn sie vielleicht ihre Karriere beendet haben oder zu einem anderen Team gegangen sind, gesagt haben, ja, bei dem Team wollte keiner gewinnen, insofern, als dass uns gesagt wurde, wir sollen nicht gewinnen. Und
ja, aber nimm doch mal die Dolphins in diesem Jahr. Okay, jetzt ist ihnen halt per Zufall Josh Allen in
Rosen.
Rosen, Entschuldigung, in den Schoß gefallen quasi.
Der übrigens seit einem Monat vor dem Draft und bisher immer noch nichts von Steve Keim gehört hat, dem General Manager, so viel dazu. Ja, sorry.
Interessanterweise hat er auch nicht den Namen Steve Keim genannt, sondern nur seinen alten GM quasi, so hat er es umschrieben. Verständlicherweise vielleicht auch. Aber nimm die Dolphins, die, ja, ne, ich meine, Fitzpatrick unter Vertrag nehmen, das ist halt einfach so die Galionsfigur, die du dann auch davor schiebst und sagst, nee, wir tanken nicht. So, ne?
Ja, aber wen hätten sie denn sonst nehmen sollen? Welchen Quarterback?
Ja, sie hätten sich Mühe machen können um Nick Foles. So, ne? Zumindest den Anschein wahren können, quasi. Als dass sie sagen würden, so, okay, nee, ne? Das ist ja auch dieses Rebuild-Ding. Ich meine, das ist dann halt Tanking Light im Prinzip auch. Also, ich weiß es nicht. Aber selbst wenn Tanking jetzt keine wirkliche Gefahr ist in der NFL oder Gefahr ist vielleicht auch deutlich übertrieben, sondern kein wirklicher Faktor, ist es auch einfach eine Sache, die ich finde es nicht unfair, wenn man so eine Lotterie und die dann in drei Teile aufteilen würde. Finde ich nicht unfair. Und es ist einfach eine.
Ich finde.
Ja, du kannst dich halt nicht auf was berufen. Ne?
Ja, ich finde es okay, das zu tun. Ich finde es halt. Ich glaube, was halt sehr, sehr schwierig ist, ist Tanking für den. First Overall Pick ist halt extrem schwierig. Das kannst du auch nach Woche 4 nicht sagen. Du kannst ja manchmal, in manchen Saisons bist du am letzten Spieltag erst sicher, ob du den First Overall Pick hast oder nicht. Das heißt, darauf zu tanken ist sehr, sehr schwierig. Ich glaube auch darauf zu tanken, dass du eben deinen Spielern sagst, wir gewinnen nicht mehr, weil dann können wir irgendeinen Quarterback holen an 1 im nächsten Draft. Ist, glaube ich, auch extrem schwer zu vermitteln. Und damit machst du dir, glaube ich, mehr kaputt, als du dann in den nächsten Jahren auch.
Aber du musst das ja nicht. Also ich glaube auch nicht, dass du die Spieler davon überzeugst zu tanken, weil tatsächlich die Spieler haben keinen Grund, das zu tun. Denn meistens ist es so, wenn du tankst, bist du in einem schlechten Team und wenn du in einem schlechten Team bist, dann ist deine Jobgarantie sehr gering. Da gebe ich dir recht. Aber wenn du dem Headcoach sagst, okay, lauf jetzt einfach 50 Mal in Folge und dann verlierst du schon das Spiel, ne? Das ist dann natürlich was anderes und das kannst du natürlich schon beeinflussen. Du hast keine Garantie darauf, definitiv nicht, ne? Aber
ich meine, was würdest dir vor allen Dingen, es gibt ja auch manchmal einfach Teams, die sehr, sehr gut sind, aber halt einfach dummerweise eine scheiß Saison gespielt haben, weil sie einfach viele Verletzungen hatten etc. pp. Und die würden dann ja auch in diesen Topf kommen und hätten dann die Chance auf den First Overall Pick. Es ist im Grunde das Gleiche, was jetzt in der NBA passiert ist. Die New Orleans Pelicans haben relativ überraschend mit einer nur 4%igen Chance sind sie in die Lotterie gegangen und haben den First Overall Pick bekommen und können jetzt Zion draften, wenn sie wollen. Viele sagen aber auch, dass sie das auch nutzen können, zum Beispiel Anthony Davis, der so ein bisschen so ein Holdout betrieben hat und unbedingt weg will von dem Team, dass sie das Ganze nutzen, um da nochmal rauszutraden, um da nochmal irgendwas dafür bekommen. Das heißt, Teams, die vielleicht gar nicht unbedingt diesen First Overall Pick brauchen und den dann nur als Trade Value benutzen, dann finde ich das halt dann schon wieder so ein bisschen uncool irgendwie. Weil in der NBA ist es jetzt so, dass die Pelicans nicht unbedingt den ersten gebraucht hätten. Also ich hätte mich mehr gefreut für New York zum Beispiel, wenn sie ihn bekommen hätten. Ich hätte mich auch mehr gefreut für ein Team wie, keine Ahnung, Phoenix oder Dallas, die ihn hätten bekommen können, den First Overall Pick. Und wenn ich mir vorstelle, keine Ahnung, so ein Team wie die Falcons zum Beispiel, vom Potenzial her, vom Team her, wir haben letzte Woche im Jeopardy drüber gesprochen, ein sehr, sehr gutes Team. Hatten letzte Saison eine scheiß Saison, weil sie halt einfach im Grunde genommen auf Spieler wie Jordan Richards in der Defense zurückgreifen mussten, weil alle anderen verletzt waren. Und wenn das der Fall ist, du aber dann trotzdem in der Lage bist, im nächsten Draft den First Overall Pick zu bekommen, finde ich das nicht so gerechtfertigt. Da würde ich mich dann halt eher freuen, dass wirklich die Teams, die am schlechtesten abgeschnitten haben, dann auch was bekommen.
Ja, gut, aber das wäre dann ja dadurch gegeben, dass sie deutlich bessere Chancen haben, ne?
Ja,
da macht man wegen nur die Top 5 schlechtesten Teams. So kannst es ja auch noch. Du kannst es
aber
ja noch
ist
mal
dann der Unterschied so groß, wenn du die letzten 5 in den Top wirfst und das wird dann nochmal ausgelost, wer den First Overall bekommt?
Es also wird für spannend. Die Motivation des Tankens ist es, glaube ich, schon ein großer Unterschied. Ob du sagen kannst, okay, es gibt jetzt den einen Quarterback und du hast nur eine 20% Chance, ihn zu bekommen quasi. dass du dann dafür die ganze Saison abschreibst und nicht sagst, okay, nee, lass uns doch mal 3-4 Spiele mehr gewinnen quasi am Ende.
Ja, es wird auf jeden Fall den Draft als solchen und die Tage davor und die Wochen davor deutlich spannender machen. Das auf jeden Fall. Also das Event.
Ja, das wäre mein nächster Grund dafür, warum ich sagen würde, die NFL macht's, weil sie könnten ein neues Event quasi machen, wo sie einen Haufen Fans quasi anschippern lassen, die dann jubeln können. Und dann können sie 5 Minuten lang eine Kugel sich drehen lassen, in der ganz viele Bällchen, Tischtennisbällchen drin umherspringen und können wieder einen Primetime-Slot bei ESPN und bei Fox und bei ABC belegen.
Ja, und dann kommt am Ende raus, dass nur 5-mal das gleiche Team in Pott war, so UEFA-mäßig. Also irgendwie, oder so FIFA-mäßig war alles schon gekauft und in allen Umschlägen stand drin, dass die nächste WM in Katar ist.
Aber Man City wird jetzt unter Umständen von der Champions
League. Okay, Christian, wir schweifen ab. Ja, Man City wird ausgeschwert, das ist ja auch okay. So viel dazu. Vielleicht noch kurze Anmerkung, 2 Anmerkungen noch. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns weiter folgt, bewertet, vor allen Dingen bei iTunes, gerne mit Sternen, gerne mit einer Bewertung. Darüber freuen wir uns sehr. Dann wurden wir noch heute kurz gefragt, wann mal wieder ein Padspot rauskommt. Wir haben es so ein bisschen vor uns hergeschoben, weil wir momentan eine interne Diskussion führen, Christian und ich, was den Padspot angeht. Ich bin relativ angenervt momentan. Vielleicht für die, die uns hören, wissen es, die Robert Kraft Saga, die sich ja jetzt für ihn zum Guten wendet, hat mich so ein bisschen davon abrücken lassen. Wir wissen es noch nicht genau. Wir werden aber in der kommenden Zeit auf jeden Fall darüber nochmal informieren, wann der nächste Padspot von uns kommt oder wie auch immer. Für alle, die es nicht mitbekommen haben, wahrscheinlich wird es gar keinen Prozess geben gegen Robert Kraft, denn der Richter, auch schön, dass es ein Mann ist, hat entschieden, dass die Videoaufzeichnung im Grunde genommen verbotenerweise, glaube ich, ne Christian? Bin ich da richtig?
Ja, es ist meines Erachtens relativ clear-cut, ne? Also das ist im Prinzip die Aufnahmen wurden quasi beantragt bei einem Richter, der hat sie genehmigt aufgrund der Tatsache, dass die Ermittler gesagt haben, es handelt sich um Human Trafficking, also Menschenhandel quasi. Auf Grundlage dessen wurde die Videoüberwachung quasi genehmigt. Am Ende hat sich aber herausgestellt, dass Human Trafficking keine Rolle dort gespielt hat. Dementsprechend war die Grundlage, das aufzunehmen auf Video quasi nicht mehr gegeben. Denn es hat sich dann in Anführungsstrichen nur noch um Aufforderung zur Prostitution gehandelt und nicht mehr um quasi Aufforderung zur Prostitution bei Menschen, die quasi geschmuggelt wurden, beziehungsweise
gegen ihren Willen.
Genau. Und deswegen war dann quasi die Grundlage für das Videotape oder das Videotaping nicht mehr gegeben. Dementsprechend
darf es nicht verwendet werden und auch nicht gezeigt werden. Das ist mein Lieblingsbegriff aus dem amerikanischen Recht. Frucht des vergifteten Baumes. Für alle, die das kennen. Genau. Von daher, aber wir informieren uns da, euch da, wie das da mit dem Padspot weitergeht, beziehungsweise wann wir das nächste Mal aufnehmen sollten. Oder Christian? Genau.
Ja, also wir sind da immer noch nicht so ganz safe mit unserer Einschätzung dazu und wie wir da weitermachen wollen. Dementsprechend haben wir da erstmal nichts gemacht.
Haben wir nichts gemacht. Christian, ich danke dir, wie immer.
Ich dir auch.
Und wünsche euch allen eine wunderschöne Woche. Restwoche und wir hören uns in der kommenden Woche wieder beim NFL Tuesday. Macht es gut, bis dahin, ciao, ciao.